Но я, когда возвращалась в Беларусь, это как раз, мне кажется, был этот пик, когда можно было делать все. Ну, я имею в виду все, кроме не касаться темы политики.
Ich bin zurück nach Belarus gekommen in einer Zeit, in der alles möglich schien. Alles außer Politik. Eine Blütezeit. Ich dachte, alles ist einfach. Jetzt können wir alles machen.
Поэтому мне казалось, что несколько лет, с 2018 года, так был расцвет.
Dieser kulturelle Aufschwung dauerte von 2018 bis zu den Wahlen 2020.
И так продолжалось до выборов 2020 года. Сейчас это все выглядит намного...
Und jetzt ist alles... Perspektive. Gespräche mit Kunstschaffenden aus Belarus.
Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen.
Willkommen zur ersten Folge von Perspektive. Gespräche mit Kunstschaffenden aus Belarus. Wir sind Judith Geffert
und Peggy Lohse.
Peggy ist schreibende und fotografierende Journalistin und ich bin freie Radioautorin. Kennengelernt haben wir uns bei dem Projekt Stimmen aus Belarus, wo wir seit 2020 Texte von belarussischen Menschen ins Deutsche übersetzen. Und jetzt begleiten wir euch gemeinsam durch diesen Podcast. Im Sommer 2020, da gingen von Belarus aus beeindruckend hoffnungsvolle Bilder um die Welt. Und jetzt, in den letzten anderthalb Jahren, folgten fast nur noch unglaublich erschütternde Nachrichten von Brutalität und diktatorischer Willkür. Das macht uns sprachlos. Und auch in Gesprächen mit Freundinnen und Bekannten aus Belarus stoßen wir immer wieder an eine Grenze des Schweigens. So ein Moment, in dem man mit Worten nicht mehr ausdrücken kann, was das, was in Belarus passiert, für einzelne Menschen wirklich bedeutet. Ein ungünstiger Ausgangspunkt für einen Podcast, oder?
Aber wir wollen das Schweigen ja nicht gewinnen lassen. Wir wollen ja sprechen, wir wollen uns austauschen. Gemeinsam mit belarussischen ResidenzlerInnen im ZKU, dem Zentrum für Kunst und Urbanistik in Berlin, erkunden wir in unserem Podcast, was uns verbindet und wie ein gemeinsames Gespräch über Belarus und Europa aussehen kann, wenn wir alle Medienberichterstattungen, alle politischen Analysen erstmal weglassen und uns vor allem als Menschen begegnen. Die Themen haben unsere Gästinnen übrigens immer selbst mitgebracht.
Genau, und wundert euch nicht, denn wir werden manche Namen von Personen und Orten und Organisationen nicht vollständig nennen. Wir werden Details weglassen oder scheinbar um den heißen Brei herumreden, denn leider ist die Situation in Belarus momentan so unsicher, dass die Freiheiten unseres Sprechens hier im Podcast auch begrenzt sind, auch wenn es jetzt vordergründig nicht um Politisches geht.
Wir haben erstmal 3 Folgen geplant. Das Gespräch mit unseren Gästinnen heute in der ersten Folge wird auf Russisch sein, mit einer deutschen Übersetzung. Später folgen dann voraussichtlich noch Gespräche auf Englisch, die wir dann nicht mehr übersetzen werden. Am Ende jeder Folge geben wir und geben unsere Gästinnen euch dann auch noch weiterführende Tipps und Informationen mit, falls euer Interesse geweckt ist an Belarus, an einem Land, das nicht nur von Protesten oder Diktatur bestimmt ist, sondern das schon lange eine wichtige Rolle in der kulturellen Landschaft Europas spielt.
Месяц будет долгий, в округе только злые волки, а ты для них заблудшая барашка, напуганно бежишь. Белая рубашка и будто бы салют, но как же тяжко свергает небо нервная затяжка, ему не возразишь. И хочется скулить, и нечего искать, и снится снегопад. Thank you.
Thema unserer ersten Folge heute ist Leben abseits der Metropolen, Kulturarbeit in Kleinstädten. Dafür sind mit uns im Studio Vika und Anja, die hier in Berlin an ihren Dokumentarfilmen arbeiten.
Ja, wir haben das Gespräch aufgenommen im ZKU, im Studio, und Peggy stellt die Fragen und ich mache im Hintergrund die Technik und übersetze dann auch unsere beiden Gästinnen auf Deutsch. Also nicht wundern, ich übersetze beide auf Deutsch. Es sind aber zwei unterschiedliche Menschen.
Bevor wir uns jetzt aber in das schöne Gespräch stürzen, lernt ihr uns und unsere Gästin erstmal in einer kleinen Blitzlichtrunde besser kennen.
Blitzlicht. Mein Name ist Judith. Mein unnützestes Talent ist, dass ich alle Töne um mich herum immer sehr genau wahrnehme und deshalb mich oft in diesen Tönen verliere und mich sehr genau daran erinnern kann und dann manchmal einfach nicht mehr richtig denken kann, weil ich so überwältigt bin von diesen ganzen Tönen um mich herum.
Меня зовут Вика.
Ich heiße Вика. Ich habe als Kind Holzsägen gelernt, dieses Talent aber seitdem noch nie gebraucht. Ich lebe in einer Kleinstadt, sehe mich aber als Weltmensch.
Mein Name ist Peggy. Ich hätte gern die Superkraft, Texte aus meinem Kopf direkt mit den Augen auf Papier bringen zu können, weil ich beim Schreiben manchmal den roten Faden verliere.
Ich heiße Anja. Ich wünsche mir die Superkraft, alle Sprachen der Welt zu sprechen. Anja sagt, sie ist ein Kleinstadtmensch. Und darum soll es auch in unserem heutigen Gespräch gehen. Anja und Vika leben nämlich beide in Kleinstädten in Belarus und sind dort im kulturellen Leben aktiv. Etwas, wofür sie beide brennen und was ihnen wichtig ist, um das Leben in der Kleinstadt lebenswerter zu machen, ist heute gefährlich geworden und wird vom Staat unterbunden. Wir sprechen mit ihnen aber auch über soziale Nähe und Distanz, über die Auswirkungen von Corona und über die Rolle, die Kultur in ihrem Leben spielt. Peggy, du wohnst ja selber in der Kleinstadt, nämlich in Frankfurt-Oder.
Genau.
Da studierst du und arbeitest du und deshalb bist du die perfekte Moderatorin für diese Folge. Ich habe zwar auch in Frankfurt studiert, aber ich lebe seit 11 Jahren in Berlin.
Apropos Hauptstadt Berlin. Die bekannteste belarussische Stadt ist ja sicher Minsk, ebenfalls die Hauptstadt. Mit 2 Millionen EinwohnerInnen ist sie die größte Stadt in Belarus. Sie liegt im Zentrum des Landes und ein knappes Viertel der Gesamtbevölkerung lebt dort. In den 3 nächstgrößeren Städten, Rodna, Brest und Homel, leben jeweils etwa 300.000 bis 500.000 Menschen. Alle anderen Orte in Belarus sind kleiner, wie die von Vika und Anja, 2 Kleinstädte mit je rund 100.000 Einwohnern. Vika, ты уже всю жизнь проживаешь в твоем городе, маленьком городке? Вика, wie würdest du dein Leben in deiner Kleinstadt beschreiben? Wie lebt es sich da?
Как живется?
Живется очень медленно. Там, потому что, ну, я встаю, завтракаю, хожу.
Sehr langsam. Ich stehe auf, frühstücke, gehe zur Arbeit. Abends gehe ich ins Café und treffe FreundInnen.
Если это выходные дни, то очень круто, очень я люблю уезжать в какие-нибудь леса.
Am Wochenende fahre ich mit Kolleginnen in den Wald zum Spazieren. Das entspannt uns. Das Leben in der Kleinstadt ist zwar ruhig, aber uns fehlt es manchmal, ganz allein zu sein.
Но не хватает прям абсолютного отсутствия людей.
В каком смысле жизнь медленная? Потому что
inwiefern langsam? In der Kleinstadt ist man doch schneller überall als in der Großstadt, oder?
Когда ты в большом городе, то это перемещение, это даже какое-то приключение. То есть ты такой, ну это мне так, по крайней мере, представляется.
In der Großstadt ist die Fortbewegung an sich schon ein Abenteuer. Unterwegs kann sonst was passieren.
Может с тобой что-то произойти, еще что-то. А тут ты такой 5 минут, ты там дошел до какой-то своей работы. Ты там что-то очень медленно делаешь, потому что ты такой, ну, в принципе, я никуда не спешу. Ну, то есть,
in der Kleinstadt bist du in 5 Minuten überall. Deshalb bewegst du dich langsamer, denn du bist nicht in Eile.
А что еще мне сделать? Ну, пойти, сходить там в какую-то кофейню, посидеть с ребятами. Вот. Ну,
du hast nicht das Gefühl, irgendetwas noch schnell erwischen zu müssen.
Все где-то уловить, то есть вообще такого нету.
Аня,
ты не всегда в одном и том же городе жила.
Аня, du hast auch mal im Ausland gelebt und in Minsk. Warum bist du denn in deine Stadt wieder zurückgekommen?
Мне кажется, что нет одной причины, почему я всегда туда возвращалась. Я всегда и подумала, что искала причину для того, чтобы туда вернуться.
Es gibt nicht den einen Grund. Ich habe immer nach Anlässen gesucht, zurückzukommen. Persönliche Gründe oder weil es in der Kleinstadt einfacher ist, etwas Eigenes aufzubauen.
В своем городе это сделать намного проще, потому что...
Denn dort hast du den Rückhalt deiner Familie und Freundinnen.
И потом мне тоже кажется вообще, что в Беларуси, и почему я туда возвращалась очередной раз, потому что мне казалось, что проще себя попробовать в разных сферах. То есть если ты живешь в другой стране, у тебя есть диплом о твоем высшем образовании, и ты должен работать по этому образованию.
Warum ich nach Belarus zurückgekehrt bin? In anderen Ländern hast du ein Diplom und musst dann in diesem Fach arbeiten und dich weiterentwickeln. Aber in Belarus kann ich mich besser in verschiedenen Sphären ausprobieren. Zum Beispiel habe ich mal in einer Fabrik medizinische Spritzen hergestellt. Eine ganz monotone Arbeit.
Я перебирала иголки медицинские с какими-то нитками, разбирала их. Ну, в общем, и такой монотонной работой позанималась.
Аня, какие стереотипы у тебя в голове, когда думаешь?
Welche Stereotype oder Klischees über Menschen in der Kleinstadt kennt ihr?
Я просто спросила этот вопрос еще у своих коллежанок про стереотипы.
Ich habe mit ein paar Freundinnen über diese Frage nachgedacht. Dabei haben wir gesammelt.
Так вот, была одна идея, это про то, что люди в маленьких городах, это люди неамбициозные.
Leute in Kleinstädten sind unambitioniert, arm, arbeiten in der Landwirtschaft, in Fabriken oder Geschäften. Sie leben ein einfaches Leben, fahren nirgendwo hin. Nichts passiert, nichts interessiert sie.
Люди, которые живут, это тоже относится к теме неамбициозности людей. Они живут обычной жизнью, никуда не ездят, они ничем не интересуются и не развиваются. Как-то вот да, получается, что и больше негативных в моей голове, по крайней мере, стереотипов прожить в маленьких городах. Позитивно это то, что ты всех знаешь.
Positiv ist vielleicht, dass alle sich kennen.
Не всегда это хорошо, то, что ты всех знаешь. Вот, допустим, возможно. У меня тоже проблема, когда...
Aber das ist nicht immer gut. Auf der Straße triffst du ständig Bekannte. Aber manchmal möchtest du einfach für dich sein, umherlaufen, nachdenken. Das ist auch ein Grund, warum ich gerne in den Wald fahre.
И ты в любом случае встретишь одного, двух, трех, пять, если тебе повезет, знакомых. Вот, и это проблема, потому что ты иногда хочешь как-то... закрыться или там просто вот как-то походить, поразмышлять, а тебе это мешает. Ну, или...
Und manchmal wolltest du einfach nur einen Freund im Café treffen und plötzlich sitzt ihr da zu fünft. Und du weißt gar nicht, wie das passiert ist.
Как вообще это произошло, непонятно. Вот.
Да, это я тоже хорошо знаю из Франкфурта.
Oh, das kenne ich auch aus Frankfurt. Manche Leute, habe ich gehört, sind deshalb sogar schon wieder weggezogen aus der Stadt, weil ihnen die Anonymität hier gefehlt hat.
Это, наверное, можно сказать одним словом, ты не чувствуешь себя одиноким в маленьком городе, как будто.
Kurz gesagt, man fühlt sich nie einsam in der Kleinstadt.
Одиночество какого-то, и ты его не можешь, не знаешь, где его взять. А еще это минус того, что вот это все всех знают.
Und noch ein Nachteil, wenn sich alle kennen, wenn man eine angesehene Arbeit in der Kleinstadt kriegen will, braucht man Beziehungen. Als normaler Mensch ohne Beziehungen musst du lauter Hürden überwinden. Sogar beim Zahnarzt kriegst du schneller einen Termin oder eine bessere Behandlung, wenn du da wen kennst.
Я столкнулась с такой штукой, что даже запись к зубному врачу есть тоже какая-то по блату. Вот, то есть есть там какие-то знакомые, ты как-то можешь быстрее записаться, и ты знаешь, что тебе могут сделать качественно и за меньшие там какие-то деньги или там за те же, но качественнее, что ли. Я, наверное, не считаю это плюсом, потому что...
Das ist für mich kein Plus. Alles ist irgendwie schon vorgezeichnet, abhängig von deiner Familie und Bekannten.
А, ну все, все уже решено, как бы.
У вас так же?
Да, но просто я считаю, что это плюс.
А почему?
Потому что... В больших городах очень большая бюрократия всего. 500 бумажек, 500 документов.
Ich finde, dass es ein Vorteil ist. In der Großstadt gibt es eine riesige Bürokratie, auch hier in Deutschland.
Да, это как бы уравнивает всех людей, как бы все равны, это как бы классно с этой стороны.
Das macht die Menschen vielleicht gleicher, das ist gut. Aber in Belarus, in der Kleinstadt, reichen 5-6 Handschläge, das ist einfacher. Man kann gute Spezialisten finden und fühlt sich dann besser, weil sie von Bekannten empfohlen wurden.
Знаешь, что это твой знакомый, там или там знакомый через знакомого, который о тебе позаботится. Ну, не знаю, это просто немножко сокращает, может быть, уровень доверия между людьми. Как бы я больше в таком смысле про это смотрю.
Das hat nichts mit Geld oder irgendwelchen Rabatten zu tun, sondern mit dem Vertrauen in die Leute um einen herum. Vielleicht bin ich auch deshalb nach Belarus zurückgekehrt, weil es hier einfacher ist, solche alltäglichen Probleme zu lösen. Aus Sicht der Kleinstadt sind die negativen Stereotype nicht wahr. Ich wohne hier nicht, weil ich nicht ambitioniert wäre, sondern weil es günstiger, schöner und angenehmer ist. Ich habe noch einen Gedanken zum Thema Ambitionen. Manchmal hast du das Gefühl, du hättest nicht genug Qualifikationen, um dieselbe Arbeit in einer größeren Stadt zu machen. Psychologen nennen das Hochstapler-Syndrom, glaube ich. Man ist unsicher, man glaubt nicht ganz an sich selbst.
Такой типа комплекс, что вы недостойны работать на таком же месте.
Да, как будто бы там недостойны что-то презентовать, как будто бы это не что-то такое прям глобальное, как в большом городе.
Als wäre man es nicht würdig, etwas zu präsentieren, weil es nicht global genug ist wie in der Großstadt. Das passiert ganz unbewusst. Auch wenn die Leute sagen, wow, du machst Kultur. Aber manchmal sitzt du da und denkst, in der Großstadt machen andere etwas viel Cooleres.
Это проблема.
А у меня, наоборот, это вызывает, когда вот кто-то из, например, крупного города говорит, ой, так что у вас такое происходит? Для меня это всё такое, типа, странно, такое, что, типа, у нас не может такого происходить, ну, типа... Ich empfinde das genau andersherum. Manchmal sagen die Leute aus der Großstadt, oh, so etwas ist in eurer Stadt los? Und ich wundere mich, warum denken die Leute, dass in der Provinz nichts los ist, nur weil sie nichts darüber wissen?
То есть не я считаю, что я, типа, как бы не очень в чём-то разбираюсь, а для меня, типа, ну, вы не знаете, ну, странно. Ну, просто мы-то знаем, что в Минске происходит. Ну, то есть я же не живу в Минске, но я знаю, что в Минске происходит, потому что я слежу. Я сижу за Минском.
Ich denke nicht, dass ich mich nicht genug auskenne, sondern seltsam, dass ihr von uns nichts wisst. Ich verfolge doch auch, was bei uns und in Минск und in anderen Städten passiert.
Получается так. Как выглядит в ваших городах культурная жизнь и как выглядит ваша работа в культурной сфере?
Und erzählt mal, was ist denn bei euch konkret los oder was war los? Wie sieht denn eure kulturelle Arbeit in euren Städten aus? Bei uns in Frankfurt zum Beispiel gibt es sehr, sehr viel Leerraum und viele Möglichkeiten, etwas zu machen, aber oft zu wenig Interesse. Manchmal sind dann bei Veranstaltungen mehr Leute vom Orga-Team als Publikum.
На каких-то мероприятиях есть больше активных людей, которые участвуют и организуют какие-то культурные вещи, а меньше публики.
Наверное, есть еще такая вот стереотипная штука.
Es gibt noch so ein Klischee über Kleinstädte. Es kommt dir vor, als würde alles, was in der Welt passiert, an dir vorbeigehen. Es ist so, als würdest du irgendwo abseits leben. In der Welt verändert sich etwas, aber bei dir passiert nichts. In unserem Kulturraum versuchen wir, ein Fenster zu öffnen in diese kulturelle Welt. Mit Hilfe des Internets ist die Welt nicht so weit weg. Auch in einer Kleinstadt kann man jetzt etwas organisieren, worüber die Welt dann sprechen kann.
Крутые там штуки, и об этом тоже могут говорить в том же свете, про которого вы кажется, что вы там смотрите через маленькое окошко.
А какие вот темы вам в пространстве?
Und welche inhaltlichen Themen interessieren euch dann und welche das Publikum?
Публике интересны.
О, вот, кстати,
есть ли разница?
Есть. Но определенно они просто, наверное, у нас в городе такая проблема, наверное, что люди очень тяжелые на подъем, когда что-то, ну, происходит что-то новое, о котором они раньше никогда в городе не слышали.
Bei uns in der Stadt sind die Leute irgendwie schwerfällig, wenn etwas Neues passiert.
Что это такое? Что, почему это вот слово? Типа, ну, там, не знаю, Upcycling какой-нибудь, ну или...
Zum Beispiel, was bedeutet Upcycling? Wir müssen dann erstmal erklären, was das Wort bedeutet. Warum benutzen wir das bei einer Veranstaltung? Warum ist es wichtig, dass die Leute kommen? Man trägt eine große Verantwortung, den Leuten das zu vermitteln.
На мероприятии и понимал, то есть зачем он туда приходит.
Я просто думала вообще просто немножко начать с того, что у нас немножко и культурная жизнь в городе по-другому выглядит, потому что мы...
Bei uns sieht das kulturelle Leben in der Stadt anders aus, weil wir nicht so weit weg sind von der Hauptstadt. Die Leute erwarten ein hohes Niveau bei Veranstaltungen, denn sonst könnten sie ja auch nach Minsk fahren.
Высокий уровень услуг, высокий уровень сервиса, то же самое касается мероприятий, потому что все могут сесть, не знаю, там на поезд, доехать, условно говоря, до Минска и сходить, куда они хотят в Минске. А по поводу нашей конкретно, моей деятельности...
Unsere Arbeit bestand konkret darin, dass wir Trends gesetzt haben, das Recyceln zum Beispiel. Seit kurzem sind auch Mikroinfluencer oder Mikroblogger beliebt. Das sind Leute, die in der Stadt leben und über Social Media darüber berichten. Sie reden zum Beispiel über lokale Restaurants oder wo etwas Neues gebaut wurde. So kann man zu Hause bleiben und trotzdem mitbekommen, was in der Stadt los ist, wo eine Straße neu asphaltiert wurde oder wo ein Dach weggeflogen ist. Wie während des letzten Sturms.
Строить что-то новое, смотрите, тут постройка. И по сути, вот эти микроинфлюенсеры, они задали такой тренд, когда ты можешь сидеть дома, посмотреть, что в городе происходит, просто полистав ленту этих блогеров, и там ты знаешь, где там новый асфальт, у кого там снесли крышу, у кого там какие проблемы еще с чем-то. Ну, такая типа история про то, что...
Из Минска к вам тоже люди приезжают отдыхать.
Und kommen denn dann auch mal Leute aus Minsk zu euch in die Stadt?
Очень много людей стало приезжать, наверное, с 2019 года пошел поток такой большой людей.
Seit 2019 kommen immer mehr Leute zu uns, weil vieles neu geöffnet hat und weil die Leute wegen Corona nicht mehr ins Ausland fahren konnten. So entstand ein neuer Trend, Reisen in Belarus. Ich habe auch viel Neues entdeckt, zum Beispiel die Sandwich-Schiffchen aus Баранович.
Путешествовать и к нам, собственно, тоже стало очень много людей приезжать.
Ну это еще, ну у нас просто же так случилось, что ковидная ситуация совпала, ну там разница в несколько месяцев с ситуацией политической в стране.
Corona ist ja auch mit den politischen Ereignissen im Land zusammengefallen. Viele Menschen haben den Wert ihrer Wohnorte erkannt und wollten erkunden, wo sie leben. Ihnen war nicht klar, was genau an Belarus wertvoll ist. Deshalb haben sie sich auf die Suche begeben.
Не хватало информации, почему там Беларусь ценная, чтобы здесь там делать что-то. И вот они искали эту информацию, и из-за этого, мне кажется, больше этого стало. Вот и про эти лодочки, это тоже классная типа такая особенность.
Die Schiffchen kenne ich auch.
Бобруйск тоже очень крутой.
Und Бобруйск ist auch eine tolle Stadt.
И вообще, Беларусь классная. Приезжайте, ну как, ну пока еще не приезжайте, конечно, но потом обязательно приезжайте.
Also, Belarus ist super, kommt her. Vielleicht nicht jetzt, aber später unbedingt.
Еще конкретные роли культуры в ваших городах и почему...
Und wie genau seid ihr zwei eigentlich in die Kultur gekommen? Und welche Rolle spielt eure Organisation in der Stadt?
Она открывает возможности, шансы...
Ну... Я могу начать, наверное. Я попала туда вообще очень случайно. Ну так получилось просто.
Ich bin da ganz zufällig über eine Veranstaltung hineingeraten. Ich bin ein kreativer Mensch und bin froh, einen Ort gefunden zu haben, an dem ich das ausleben kann.
Я очень рада, что такая возможность появилась в моем городе. И вот, ну, эта функция, как бы, образовывать людей.
Die Aufgabe unserer Organisation ist es, die Menschen zu bilden, indem wir kulturelle Projekte aus Belarus zeigen.
Через показ проектов, которые там делают белорусы, через какие-то выставки, через какие-то клубы. У нас есть дискуссионные клубы, где мы обсуждаем кино, где мы обсуждаем книги.
Mit Ausstellungen und Diskussionsclubs über Filme und Bücher versuchen wir, ein kulturelles Bewusstsein der Menschen in unserer Stadt auszubilden, denn das fehlt hier manchmal.
людей учит осознанно подходить к выбору мероприятий, на которые они приходят. Вот.
Я вот даже не могу вспомнить, как это случилось. Случайно, мне кажется. Это не то, что я там осознанно выбрала себе такой путь.
Ich habe diesen Weg auch eher zufällig gewählt. Ich wollte einfach etwas in der Stadt machen, aber mir war nicht bewusst, dass das Kultur ist. Ich habe Leute getroffen und wir haben gedacht, es wäre cool, was zusammen zu organisieren.
Просто как-то нашлись люди, с которыми мы вместе подумали, что было бы классно в городе что-то сделать. И я к этому не так относилась, что это что-то важное, что я развиваю культуру и что мы тут делаем с ребятами, так, не знаю, какие-то суперзначимые вещи. И потом, ну просто это как бы стало таким водоворотом.
Das war wie ein Wasserstrudel. Wir haben Ideen umgesetzt, kleine Projekte und Veranstaltungen. So ging es immer weiter, über Jahre.
Давайте это сделаем. Ну и вот как-то так и осталось в этой всей сфере.
Как изменились, так, und wie haben sich die Bedingungen in der Kulturarbeit in den letzten Jahren verändert? Не только в последних двух, а в последних пять, может быть.
Ну я когда возвращалась в Беларусь, это как раз, мне кажется, был этот пик, когда можно было делать всё. Ну, я имею в виду всё, кроме не касаться темы политики.
Ich bin zurück nach Belarus gekommen in einer Zeit, in der alles möglich schien. Alles außer Politik. Eine Blütezeit. Ich dachte, alles ist einfach. Jetzt können wir alles machen. Dieser kulturelle Aufschwung dauerte von 2018 bis zu den Wahlen 2020.
И так продолжалось до выборов 2020 года. Сейчас это все выглядит...
Und jetzt ist alles...
Очень много чего закрылось. Ну, и да. Наша как бы организация тоже закрылась. И уже какое-то время мы ничего не делаем.
Vieles wurde geschlossen. Meine Organisation auch. Wir machen nichts mehr, denn es gibt ja jetzt dieses Strafgesetz.
О уголовной ответственности за деятельность или за участие в... Организациях, которые официально не существуют в Беларуси.
Zur Info. Anja spricht hier vom Strafgesetz über die Teilnahme an Veranstaltungen von illegalen Organisationen. Das ist eins von mehreren neuen Gesetzen, die Lukaschenko im Jahr 2021 erlassen hat. Die Protestbewegung wurde darin als extremistisch eingestuft und sämtliche potenziell regimekritischen Aktivitäten wurden kriminalisiert. Seit Mai 2021 gilt zum Beispiel das Gesetz zur Bekämpfung des Extremismus. Darin gibt es eine Liste angeblich extremistischer Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen. Der Begriff Extremismus wird hier sehr weit ausgelegt. Strafen gibt es nicht nur für die Gründung, sondern auch für die Beteiligung an solchen Gruppen oder Veranstaltungen, und zwar auch rückwirkend. Den Betroffenen kann dann die Ausübung bestimmter Tätigkeiten und öffentlicher Ämter untersagt werden, ihre Finanzen können kontrolliert werden, Ausländern kann die Einreise untersagt oder sie können sogar abgeschoben werden. Betroffen sind auch viele Medien und Telegram-Kanäle.
Man spürt die Gefahr. Wenn du als Kulturarbeiterin nicht in den staatlichen Kulturpalästen arbeitest, wo alles nach Plan läuft, wie im Lied von Grashtanskaya Oborona, dann bist du in Gefahr. Du lebst die letzten Jahre schon unter ständiger Anspannung. Du machst zwar nichts Gefährliches, aber dein Staat sieht das anders.
Да, кстати, о теме опасности. Genau, über Gefahr und Sicherheit wollte ich auch noch gern mit euch sprechen. Nicht nur in Bezug auf die Politik, sondern auch bezüglich Corona. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass das Infektionsrisiko in Berlin viel höher ist als in Frankfurt, weil man dort viel besser die Distanz halten kann. Я себя чувствую в Берлине здесь, например, намного больше в опасности, чем в Франкфурте. Где вы себя чувствуете?
Wo fühlt ihr euch sicherer?
Мне просто вообще кажется, что в Беларуси тема ковида для людей — это вообще не проблема.
Mir scheint, in Belarus ist Corona für viele Leute gar kein Thema. Hier in Berlin ist alles streng. In Belarus gibt es aber gerade eine sozialpolitische Krise. Darum hat die Corona-Situation zweite Priorität.
Есть социально-политический кризис. И на этом фоне ситуация, ну, это как по моим ощущениям, ситуация с коронавирусом, она ушла для людей на какой-то там второй план.
Erst wurde ja offiziell gesagt, Corona gebe es gar nicht. Später hat sich das geändert.
Изначально же говорили о том, что вот, ковид, это вообще его не существует, это чушь, и отношение людей было такое... Ай, ну и да ладно. Потом, когда это все начало меняться, и мой разговор каждый раз, когда я звоню своей семье, начинается с того, что носите маски.
Wenn ich mit meiner Familie telefoniere, sage ich ihnen immer als erstes, dass sie Masken tragen sollen. Denn dort wird das nicht so ernst genommen, obwohl viele Leute an Covid erkrankt sind. In jeder Familie war jemand krank oder ist gestorben.
Сейчас прям, ну, в каждой семье так кто-то точно болел или умер или еще что-то.
И, наверное, даже история с медициной тоже очень печальная, потому что ты, допустим, ну, во-первых, у нас статистику очень скрывают по коронавирусу.
Offizielle Statistiken verstecken die Corona-Zahlen auch. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
У меня даже лично была такая история, что я переболела и просто...
Ich bin krank geworden, habe meinen Geruchssinn verloren und mir war klar, dass ich Corona haben muss.
Ну, как бы, я на ощущениях поняла, что, скорее всего, я перенесла корону.
Aber wenn du nicht über 40 Grad Fieber hast und quasi todsterbenskrank bist, sagen sie dir im Krankenhaus, das ist nichts Schlimmes, das geht vorbei. Und das war's.
А если ты там, в принципе, ходишь, там у тебя температура не такая уж критичная, ну, типа, ну, не чувствуешь запах, ну, ничего страшного там пройдет, или как бы, ну, такое вот отношение даже вот на уровне государства тоже такое себе.
Вообще, в целом, если брать Беларусь,
hier in Deutschland gibt es mehr soziale Kontrolle als in Belarus. Hier gibt es überall irgendwelche Regeln.
Все вот эти куча правил. В Беларуси социального контроля как такового его, ну, его нету. Законы не работают.
Die Gesetze funktionieren nicht.
Как можно следовать законам, которые не работают? Ну, никак.
Und wie soll man Gesetzen folgen, die nicht funktionieren?
Где безопаснее себя ощущаю? Ну, наверное, здесь. Опять же, потому что есть этот социальный контроль.
Wahrscheinlich fühle ich mich hier sicherer, eben wegen dieser sozialen Kontrolle.
Раз, когда иду тут в метро, тут написано внизу, типа, мы снимаем, потому что там вашей безопасности.
In der U-Bahn steht auf den Kameras, wir filmen für ihre Sicherheit. Und ich denke... Ja, hier stimmt das.
Но когда я иду в Беларуси и то же самое читаю, там, я это воспринимаю по-другому.
In Belarus ist die Kontrolle nicht für meine Sicherheit, sondern für die des Staates.
О, ну конечно, типа, ну это не из-за моей безопасности, это чтобы там вам было получше. Там контроль есть, просто я немножко так уже по-другому.
Ну да, я хотела разделить, наверное, социальный контроль тут на две штуки. То есть одна...
Es gibt da zwei Typen von sozialer Kontrolle. In Deutschland verstehst du, warum der Staat so agiert. Sie wollen die Zahlen senken. Sie kümmern sich um die Leute.
Как-то уменьшить количество заболевших, то есть они как-то заботятся о людях, вот. А там, допустим, в Беларуси, в маленьком каком-то городе, у тебя есть социальный контроль, то есть...
In kleinen Städten in Belarus gibt es eine soziale Kontrolle von Mensch zu Mensch. Wie Anja schon sagte, alle wissen alles übereinander.
Ты там всё про всех знаешь, и это, ну вот, вот этот социальный контроль, это такой себе, не очень комфортный на самом деле.
Diese soziale Kontrolle ist natürlich nicht so angenehm.
Видишь, а мне наоборот. Я вот наоборот думаю, что мне социальный контроль, когда человек за человеком наблюдает, такой как бы peer-to-peer контроль, да?
Siehst du, und ich sehe das wieder anders. Wenn alle nacheinander schauen, kümmern sich die Leute umeinander.
Все друг за другом наблюдают, как бы друг друга, типа, немножко сдерживают в каких-то действиях.
In Deutschland ist das eher von oben verordnet.
Как бы, ну, не знаю, сверху навязано получается. То есть не люди тут за другом, а вот есть государство, вот оно тут всё делает. А у нас как-то больше...
In Belarus kümmern sich die Menschen umeinander und der Staat kümmert sich nur um sich selbst.
Мне кажется, что все друг за другом, а государство, ну, само по себе. Типа, да, как-то типа, вот как-то вот государство, да, да. А люди тут сами тут за собой присматривают.
А что вот как раз вот эта ситуация после выборов и с протестами?
Und wie hat sich diese Beziehung unter den Menschen seit 2020 verändert? Sind die Leute sich noch näher gekommen oder gibt's jetzt doch mehr Misstrauen untereinander?
В обществе.
Die Leute sind sich eindeutig näher gekommen. In den Kleinstädten kennt man alle Gesichter, die bei den Demonstrationen waren. Das ist gefährlich, aber auch sicherer. Man wusste, dass man zusammen auf einer Seite steht. Damals lag eine Atmosphäre der Einheit in der Luft. Wenn jemand dich fragte, wie es dir geht, dann konntest du aufrichtig antworten, obwohl ihr euch erst seit 2 Sekunden kanntet. Am Anfang sind sich die Leute näher gekommen, das stimmt. Vor allem direkt vor und nach den Wahlen. Aber danach hat sich meiner Meinung nach alles verändert. Es begann dieser Double-Check von neuen Leuten. Wer ist das? Warum sind sie hier? Was wollen sie? Ich bin verschlossener geworden. Ich vertraue nur Kontakten, die ich schon vorher kannte. Früher haben wir auch bei unseren Veranstaltungen alle willkommen geheißen. Aber jetzt checkst du die Leute 5-mal auf all ihren Kanälen, um dich selbst und andere Teilnehmende zu schützen. Erst gab es diese Welle des Vertrauens, aber jetzt ist das alles weg.
Поэтому мне кажется, наоборот, сначала был такой вот как бы волна такого наплыва доверия ко всем, ко всему, там ура, мы вместе, мы все супер, а потом это все, ну, как ушло или стало уходить, и вот началась такая верификация всех.
Мне кажется, что это все-таки не ушло, а это осталось, ну то есть вот это вот теплота и доверие осталось вот таких вот закрытых сообществах.
Ich denke, es ist nicht weg. Diese Wärme und das Vertrauen sind in geschlossenen Gemeinschaften geblieben. Wir verifizieren auch immer alle Leute, aber bei den eigenen Leuten ist das Vertrauen dafür größer. Die BelarusInnen haben sich geteilt. Manchen vertraust du sehr, anderen, die du nicht kennst, vertraust du weniger. Die Kultur passiert eher in einer geschlossenen Gemeinschaft. Eine Art Partisanentätigkeit im Untergrund.
Zur Info über das Partisanenbild in der belarussischen Kultur. 2020 sagte der belarussische Autor Arthur Klinau in einem Seminar über die Entwicklung der unabhängigen Kunst- und Kulturszene in Belarus: Ein Autor muss der Macht immer kritisch gegenüberstehen. Seit den 90er Jahren hatten wir ein autoritäres Regime, aber unsere neue Realität ist jetzt eine echte Diktatur. Die Partisanentaktik von früher hilft, aber die Bedingungen sind jetzt viel härter. Mit Partisanen meint Klinau hier das Kunstschaffen in einer ignoranten Umgebung, zum Beispiel eben im Belarus der späten 90er Jahre. Während im westlichen Kulturbetrieb Galerien, KuratorInnen, KritikerInnen und Magazine für Kreative verfügbar waren, war man in Belarus auf sich selbst gestellt. Kunstschaffende mussten gleichzeitig auch kuratieren, rezensieren, Galerien betreiben und publizieren. So wie Klinau selbst. Seit 2001 ist er zum Beispiel Herausgeber des Partisan-Magazins.
Die Leute haben auch neue Formate gefunden, an weniger typischen Orten, die ich jetzt natürlich nicht nenne. Oft wird nicht gepostet, wo etwas stattfindet, sondern sie schicken diese Infos erst an die verifizierten Leute.
уже вот этим верифицированным людям, которых 500 раз все перепроверят.
Ну и то, что вот форма изменилась, это тоже правда. Ну то есть очень много перекочевало в онлайн.
Vieles findet auch online statt, nicht nur wegen Corona. Die politische Situation und Corona wirken hier zusammen.
Вместе, вот.
Я думаю, что уже как бы последний вопрос. Скучаете ли вы по городу своему? Vermisst ihr eure Stadt? Чего вам здесь не хватает, может быть? Und wenn ja, was genau fehlt euch hier?
Давай говори, что ты. Аня уже ждёт.
Нет, я подумала про людей, потому что мне...
Mir fehlen am meisten die Menschen und meine Familie. Ich schaue mir meine Mikroblogger an und weiß deshalb, was in der Stadt los ist. Deshalb bin ich nicht so traurig.
Которые ходят по городу, и в принципе, я представляю, что что-то новое открылось, где-то что-то новое построилось, и у меня как бы есть такое представление, что в городе в целом происходит благодаря этой всей истории. И поэтому не могу сказать, что прям очень грустно, потому что все равно это все видишь. Но людей, я думаю, что это, наверное, основное. Мне не хватает людей.
Aber meine Leute fehlen mir. Wir haben so viel zusammen gemacht und jetzt wissen wir nicht, wann das wieder geht.
Мы столько всего делали вместе, и теперь как-то непонятно, как мы можем дальше что-то вместе делать или не делать, но потому что Беларусь уже...
Wir haben noch keine Lösung gefunden, wie es weitergehen soll.
Ну, не знаю, в общем, пока мы еще не пришли. Мы не нашли еще как бы ответ на этот вопрос, как мы будем дальше что-то делать или не делать. Вот.
Я как бы не так давно уехала.
Ich bin ja noch nicht so lange weg aus meiner Stadt. Aber ja, mir fehlen auch meine engen Freundinnen, die, bei denen du nicht so viele Worte brauchst, um zu verstehen, was los ist.
Как Аня сказала, не хватает вот этих вот близких тебе людей, с которыми ты можешь сказать какую-нибудь тупую фразу, и они такие, о, мы тебя поняли, все сразу. Ну, то есть, вот такое бывает. И мне еще не хватает реки.
Und mir fehlt der Fluss.
Река, и тут вроде как бы тоже есть вот всякие такие водоемчики.
In Berlin gibt es zwar auch einen, aber das ist nicht dasselbe.
Что-то на райончике. Я такая пришла, думаю, ну вот, сейчас будет вода. Прихожу, смотрю, и думаю, что это такое вообще? Это что-то не то, что я вообще хотела увидеть. Вот, и поэтому...
Mir fehlt die Kraft des Wassers, so seltsam das klingt.
Силы воды, боже, как это странно, за что я сейчас сказала. Ну да, мне не хватает реки.
Mir fehlt der Fluss.
Не нужно сослаться, не хочется любить и не бояться, не хочется забыть об этом сходу, заклеить изнутри. Но сердце не простит такой измены. Пылали города, стучали вены. Мне кажется, достаточно на это потрачено любви. Такая пустота.
Культуртипс.
Am Ende von unserem Gespräch über das Leben und das Kulturschaffen in den belarussischen Kleinstädten haben uns Anja und Vika noch ein paar Kulturtipps verraten. Anja hat sich auf belarussische Musik konzentriert. Sie empfiehlt zum Beispiel die Band Niskis mit dem Lied Nebespechna und das Lied Mesiets von Palina, was ihr im Lauf der Sendung des Podcasts jetzt auch schon immer mal angehört habt. Vika empfiehlt so aus der allgemeinen sehenswerten Kultur Filme von David Lynch und dabei vor allem den Kurzfilm Kroliki, Rabbits. Vika hat gesagt, das sei für sie so eine tolle Puzzleübung fürs Hirn gewesen. Als sie den Film zum ersten Mal gesehen hat, musste sie danach noch ganz viel lesen und den nochmal anschauen, um das alles zu durchblicken, worum es da geht. Und aus der belarussischen Kultur- und Kunstszene empfiehlt sie das Projekt Past Perfect von Masha Maros, einer Künstlerin und Wissenschaftlerin, die authentische belarussische Traditionen und Kleidung erforscht und dokumentiert.
Ich empfehle euch das Online-Dossier der Zeitschrift Kulturaustausch vom IFA. Darin schreiben belarussische Kulturschaffende über die Rolle von Kunst und Kultur während der Proteste und überlegen, wie und ob man weiter Kunst machen kann angesichts der aktuellen Krise.
Apropos, es gibt auch wirklich zahlreiche Möglichkeiten, belarussische Kunst, belarussische Kultur auch im Ausland kennenzulernen, zu verfolgen. Zum Beispiel ist gerade in der Berliner Galerie Quost eine Ausstellung belarussischer Fotokünstlerinnen zu sehen zum Thema Dialog zwischen Generationen. Ein Essay der belarussischen Schriftstellerin Wola Hapejewa mit dem Titel »Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils« ist aktuell für den Wortmeldung Literaturpreis nominiert und kann online auch gelesen werden auf der Seite des Preises. Von Arthur Klinau, über den wir schon mal gesprochen haben, ist gerade das neue Buch »Acht Tage Revolution« im Surkamp Verlag erschienen. Also es gibt auch immer wieder ganz viele Möglichkeiten, belarussische Kultur zu sehen und sich damit zu beschäftigen.
Und zum Ende unserer Folge ist es uns noch ganz wichtig zu sagen, in Belarus gibt es inzwischen über 1200 politische Gefangene. Man kann sie und ihre Familien unterstützen, indem man zum Beispiel Geld spendet. Das kann man bei der deutschen Organisation RASAM machen. Oder vielleicht könnt ihr sogar Russisch sprechen und möchtet ihnen eine Postkarte schicken. Das geht auch ganz einfach übers Internet. Die Links dazu und eine Zusammenfassung von allem, was wir euch gerade erzählt haben, findet ihr in unseren Shownotes.
Und in der zweiten Folge werden wir dann über ein Arbeitnehmergrundrecht, eine wichtige Protestform und Ansatz des Hinterfragens unserer Arbeits- und Leistungsgesellschaft sprechen. Das Streiken. Mit uns im Studio sind dann Mitwirkende der Recherchegruppe Work Hard, Play Hard. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ich mich auch. Und wir freuen uns auch über euer Interesse an unserem Podcast und über eure Rückmeldungen, wenn ihr welche habt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.